Interessant ist eigentlich das Projekt. Nicht gerade, weil ich jetzt gerne ein Bier trinke, sondern weil einfach das so regional ist. Weil die Brauerei ist eigentlich bei mir vor der Haustür. Wir haben uns das als Bauern, kümmern wir das nicht. Du hast deine Produkte, lieferst du ab sonst. Und dann musst du schauen, was kriegst du dafür. Und weißt aber nicht, wo das verwertet wird, wo das Lebensmittel wird oder sonst irgendwas. Und da haben wir unmittelbar einen Bezug zum Endprodukt. Und kommen den Produzenten persönlich.
Alles Bio, oder wie? Servus, ich bin Evi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Öko-Modellregionen. Ja, und heute sind wir wieder unterwegs. Servus miteinander. Ich hoffe, ihr kommt jetzt direkt von der letzten Folge. Da habe ich mich ja ganz ausführlich mit Marlene Berger-Stöckel von der Ökomodellregion Waginger See-Rupertiwinkel unterhalten. Und in dieser Ausgabe von Alles Bio oder wie soll es jetzt um das schöne Bio-Braugersten-Projekt dieser Region gehen. Zu Gast bin ich diesmal an zwei Orten gleich bei mir ums Eck im Chiemgau. Später geht's nur zur Schlossbrauerei Stein in Stein an der Traun. Vorher schauen wir aber ein paar Kilometer entfernt vorbei, in der Nachbarstadt, wo die Bio-Braugerste fürs Bier zum Teil wächst, in Trostberg. Ja, die Marlene hat vorher schon unseren heutigen Gast ein bisschen angekündigt, Hans Empel, bei dem sitzen wir jetzt gerade sehr nett in der Küche. Erstmal Servus und danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, Servus.
Du warst von Anfang an dabei bei diesem Projekt. Wie ist denn das? Ihr seid da also gefragt worden, kennt irgendjemand oder hätte jemand Lust, das auch zu bauen? Warum hast du dann gleich gesagt, da war ich dabei?
Nein, ich bin nicht gefragt worden, weil im Endeffekt haben da das, also so die Überregionalen gar nicht gewusst, dass wir Bio haben, weil wir waren wirklich erst kurz nach der Umstellung, also wir waren im 1. Oktober 12 haben wir umgestellt und 14 ist dann das über die Presse von der Marlene in die Zeitung gewesen, dass da Bauern gesucht werden, eventuell für das Projekt mit Stein. Und dann haben wir gesagt, da fahre ich hin. Da habe ich von mir einen Bio-Kollegen quasi aus der Gemeinde war ich auch gefragt und wir zwei haben da hingefahren und haben wir dort Leder runtergefahren und da war der Milchreiter Markus war da. Und
also von der Brauerei?
Von der Brauerei, der Chef. Also damals war er ein Braumeister. Und der Thomas Langen, das ist eher ein Braumalzlieferant, der was malzt werden und auch die Gerschen von den konventionellen schon malzt. Und dann haben wir da Informationen eingeholt und sie haben gefragt, ob wir da bereit waren. Und dann haben wir tatsächlich dann das, glaube ich, das schon 2015 war, haben wir dann das erste Projekt gestartet, da wir dann im Frühjahr dann da eine Braugerste gebaut haben.
Baut man da erstmal ganz eine kleine Menge an oder wie hat es denn da überhaupt gestartet?
Ja, ganz oder gar nicht.
Also schon Vollgas?
Ja, mei, du musst dich da in eine Fruchtfolge damit richten und dann sagst du einfach, ich habe einfach dann 10 oder 15% in deiner Fruchtfolge hast du dann die Gerschen da fest eingeplant, dann ist das nicht gerade ein Hektar oder dann haben sie halt 3, 4, 5 oder je nachdem, wie groß halt die Betriebe haben oder wie viel Fläche das zur Verfügung haben, so viel hast dann du.
Und hast du jetzt immer noch genauso viel oder ist es schon mehr geworden?
Es war mal kurzfristig, war es mal mehr und jetzt bin ich wieder auf den Standard, das wir sonst dabei gehabt haben. Wir haben jetzt aber, heuer haben wir tatsächlich wieder ein bisschen mehr, heuer haben wir wieder so 7 Hektar.
Wie sensibel ist denn das im Anbau oder wie schwierig? Und macht es einen Unterschied, ob es Bio ist oder nicht?
Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob es Bio ist oder nicht, also vom Anbau her. Schwierig ist in dem Ganzen, ein nasses Frühjahr ist ganz schwierig, weil man dann mit der Aussaat schwierig ist, weil es einfach die Böden nicht befahrbar sind. Und die Gerschen, man sagt aber, die mag keine nassen Füße nicht. Das heißt, also, sie möchte Drucker eingebaut werden und dann nicht zusammengeringt werden. Also dann, wenn es danach ringt und sie steht dann wieder,
ist schlecht.
Viel Feuchtigkeit macht viel Pilzbefall, sagt man so beim Getreide, ist halt so. Und da haben wir natürlich mit dem Pilzbefall mir die Biobetriebe keine Möglichkeit, irgendwie da zu reagieren.
Vorzugehen.
Die konventionelle kann natürlich da chemisch vorgehen.
Gibt es denn irgendwas, worauf man besonders achten muss bei der Biobraugerste jetzt im Vergleich zu anderen?
Im Vergleich zu anderen konventionellen Braugersten? Ja. Ein Betrieb, der wo nicht viehhaltend ist, bei denen ist es noch schwieriger. Weil der überhaupt keine Möglichkeit hat, dass er der Gerschen einen Dünger gibt. Wir haben doch Gülle, Mist, wir können der Gerschen eine Düngung geben. Und zur Kornbildung, wenn es da die Gerschen keinen Stickstoff mehr kriegt, dann kann es auch kein Eiweiß einlagern. Ein Stickstoff wird in Eiweiß umgesetzt.
Und warum ist das Eiweiß so wichtig?
Das Eiweiß ist so wichtig, weil es das Bier quasi durch das Leben kriegt, sagt man mal so. Ich habe mir da vom Braumeister sagen lassen, es ist sehr wichtig für die Schaumbildung, dass das wie ein schöner Schaum macht. Mhm. Jetzt, wenn zu wenig Eiweiß drin war im Grundprodukt, also die Gerschen, dann ist mit der Schaumbildung schwierig, dass das Bier einen Schaum kriegt. Und wenn es zu viel ist, dann haben wir genau das Gegenteil. Dann, wenn du das Bier, die Flaschen aufmachst, dann kann es sein, dass
das ist. Heißt das, wenn jetzt jemand keinen Viehbetrieb dabei hat, dann muss er da irgendwie schauen, dass er anderweitig entsprechenden Dünger kriegt, den man nehmen darf?
Man darf das ja nicht unterschätzen. Wir haben ja wirklich so rein pflanzliche Biobetriebe, die wirtschaften ihre Böden sehr gut. Mhm. Die arbeiten halt dann mit Kleegras und Leguminosen, dass sie ein bisschen Stickstoff einbringen. Gibt auch die, wo quasi Gülle von anderen kriegen, von anderen Biolandwirten, weil sie ja immer in der Fruchtfolge Kleegras drin haben und das geben sie ab an so einen Betrieb und dann kriegen sie Gülle zurück und dann können die da ein bisschen düngen. Bei uns ist es ein bisschen einfacher, weil wir natürlich Viehhaltung haben und immer zu sagen, ich muss mit meiner Gülle haushalten.
Wollte ich gerade sagen, weil gelangt die dann für uns?
Ja, wir müssen bei haushalten, das ist klar, weil ich brauche dann einen Haufen Gülle für den Mais.
Ja.
Grünland möchte auch was, aber das ist halt im Frühjahr schon, weil da man sagt, jetzt dann müssen wir halt schauen, teilen wir uns das ein, dafür die Kirschen, die und die Menge bleibt und dann einen Rest brauchen wir für den Mais und bei Grünland können wir ja das ganze Jahr fahren.
Mhm. Was sind dann die entscheidenden Monate für euch?
Geht eigentlich im Frühjahr los, also im März soll ich jetzt nochmal raus, also Anfang April auch noch kein Problem und dann brauchen wir halt einen relativ guten April, Mai mit Niederschlägen, ja, und das nicht zu viel. Mhm. Und Wärme ist immer gut. Mhm. Aber haben wir halt nicht immer. Wir haben ja schon so einen nassen April gehabt. Oder letztes Jahr bis Mitte Mai war es ziemlich kühl und nass. Und das mag die Gerschen nieder. Und darum haben wir eigentlich im Endeffekt dann sehr bescheidene Erträge gehabt mit auch relativ schlechter Qualität. Oder schlechter Qualität, würde ich sagen. Es ist Qualität, gehört der Vollgerstenanteil rein. Da waren wir natürlich am liebsten bei 90 bis 100 irgendwo. Haben wir auch schon gehabt, Jahre, wo wir an die 100 waren. Und letztes Jahr waren wir halt, ich glaube, so im Schnitt so bei gute 70.
Mhm. Trotzdem steht die Brauerei natürlich auch hinter euch, die Ökomodellregion sowieso. Also diese Kooperation läuft und geht auch weiter.
Es geht mit Sicherheit weiter, ja. Es ist ja jeder, der wo dabei ist, das sieht man, wenn wir zusammenkommen. Jeder sagt, das Projekt, wenn nicht war, dann hätten wir wahrscheinlich die Braugärschen schon aufgeben. Also den Anbau, weil es ist echt so, wir haben jetzt zwei ganz schlechte Jahre gehabt, da sagt jeder, nein, also jetzt ist aus, jetzt mag ich nicht mehr, aber da das Projekt ist, das Schöne mit dem regionalen Produkt, wo man richtig direkt einen Bezug dazu hat, sagt jeder, ja, ist jetzt egal, jetzt probieren wir halt nochmal was anderes, wir bleiben dabei.
Das hat einfach eine ganz andere Bedeutung, gell, wenn man irgendwie weiß, wo kommt das hin und...
Ja, wie gesagt, das haben wir normal, gar dass die Konventionellen haben es in der Regel überhaupt nicht mehr.
Ja.
Dass ihr ein Produkt so vom verfolgen können. Also dann, man hat eigentlich das greifbar, wie das eigene Produkt dann verarbeitet wird.
Was habt ihr vorher gemacht? Also oder wie ist euer Hof? Wie kann man sich das vorstellen? Was macht ihr alles?
Wir haben 57 Hektar Nutzfläche, absoluter Gemischbetrieb, da jetzt das bezeichnen, ungefähr die Hälfte Ackerland und die andere Hälfte ist halt Grünland. Bei uns ist es so, wir haben eigentlich vom Viehbesatz her nicht am Limit. Wir haben so 1,5 GV. Haben wir dann ein bisschen
Luft GV? Gehabt.
GV aufs Hektar, 1,5 Großfeinheiten aufs Hektar. Das ist also extensiv.
Mhm.
Also für einen Biobetrieb eigentlich fast normal. Und
das heißt, die Kühe haben viel Platz?
Wir haben relativ viel Fläche für relativ wenig Vieh.
Mhm.
Wo das natürlich wieder alles relativ ist, weil wir haben auch 110 Stück Vieh, haben wir auch mit so 50 Milchkühe. Aber es ist so, für die Futternutzung gelangt die Fläche ganz leicht und ein bisschen Luft ist da für einen Marktfruchtbau, sage ich jetzt einmal. Und da überlegt man halt, was könnte man machen. Ist natürlich ein Getreide für uns sympathisch, weil wir Betriebe haben, der aber relativ viel Stroh braucht. Und bei Braugerschen ist ein Nebenprodukt ist wieder Stroh. Gerschenstroh ist ein sehr gutes Stroh, sagt man so.
Weil sie es gern mögen, oder?
Trocknet sehr gut, wir brauchen es zum Eistrand und die Viecher fressen es dazu auch gern, wenn du es zum Futtern brauchst.
Also kannst du es für beides hernehmen?
Kann man beides hernehmen, ja.
Das heißt, das war jetzt eh schon mal eine Frage gewesen, was macht denn die Bio-Braugerste für euch interessant oder spannend?
Interessant ist eigentlich das Projekt. Das hat mich eigentlich immer schon interessiert. Nicht gerade, weil ich jetzt gerne ein Bier trinke, sondern weil einfach das so regional ist. Weil die Brauerei ist eigentlich bei mir vor der Haustür.
Also fast 10 Minuten wahrscheinlich, oder?
Ja,
sowas.
Maximal. Die sind also keine 10 Kilometer, nicht, also 7 oder 8. Ist ein Kurzbier, überregional bekannt und so ein Projekt in der Region, wir haben uns dieses Bauern, kennen wir das nicht. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich komme aus dem konventionellen Bereich, du hast deine Produkte, lieferst du ab sonst und dann musst du schauen, was kriegst du dafür und weißt aber nicht, wo das verwehrt wird, wo das Lebensmittel wird oder sonst irgendwas. da haben wir keinen Einfluss und da haben wir unmittelbar einen Bezug zum Endprodukt und kennen den Produzenten persönlich. Und haben wir noch dazu die super Sache, da haben wir den Preis im Vorab vereinbaren können oder Vereinbarungen treffen können, dass wir auf einen reellen und auf einen guten Preis kommen für unser Produkt.
Und das finale Produkt Bier grundsätzlich wahrscheinlich auch immer, also es wird immer attraktiv bleiben, sagen wir es mal so. Oder da hat man immer. Jetzt kein großes Risiko wahrscheinlich.
Also bei uns in Bayern sind wir attraktiv, also dann läuft irgendwas ganz schief.
Aber ist ja schon so, oder? Ist ja kein Trendgetränk in dem Sinne, sondern das macht ja schon auch was aus.
Das darf ich jetzt nicht sagen. Genau. Das darf ich jetzt nicht sagen. Trendgetränk in dem Sinn, das hört man immer wieder vom Milchreiter Markus, dass eigentlich die alkoholarmen oder reduzierten oder alkoholfreien Getränke beim Bier also wirklich große Zuspruch haben und steigende Absätze haben. Und eins ist noch, was war der Bayern ohne ein Bierzelt und was war der Bierzelt ohne ein Bier? Mhm. Also das wird es immer geben, wenn auch vielleicht der Umsatz vom normalen Bier, also das mit normaler Alkoholgehalt, vielleicht leicht rückläufig ist. Aber Bayern, Bier gehört zusammen und wir haben eine super Brauerei, die ein gutes Bier machen. Und wir haben auch live dabei.
Und es ist doch schon cool, oder? Wenn du jetzt sagst, du trinkst ein Bier und weißt, dass da irgendwo dein Produkt mit dabei ist.
Ist klar. Es ist jetzt auch so, wenn wir jetzt hier irgendwo, wir haben ja den Franken um, haben wir Bekannte da, von Urlaubsbekannte. Und wenn wir da rauffahren und der hat einen runden Geburtstag, dann nehme ich eine Kiste Bier von mir mit.
Ja.
Wo mein Gärchen drin ist, sage ich da. Und,
das ist schon cool.
Und das, das ist schon eine coole Sache, sage ich mal.
Hans, du bist Bio-Braugerstensprecher. Wie werden wir den Bio-Braugerstensprecher? Hat es den Job vorher schon gegeben oder ist das geschaffen worden?
Ach, den hat die Marlene in die Welt gerufen, den Sprecher, und quasi die hat mich vorgeschlagen und also ganz überraschenderweise bin ich dann auch gewählt worden dazu.
Also ihr trefft euch ja regelmäßig, ihr tauscht euch aus, Kommunikation auch ganz wichtig mit den anderen Landwirten, mit der Ökomodellregion, mit der Brauerei. Heißt das dann, du bist da so ein bisschen wie der Klassensprecher, du hältst dann da einen kleinen Vortrag oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das mit den Vorträgen hält sich in Grenzen, aber im Endeffekt ist es so, wenn jetzt quasi irgendjemand mit der Abrechnung nicht zufrieden ist, dann bin ich der erste, wo angerufen wird, ist bei dir auch so oder kannst du mal nachfragen, was da los ist.
Was darfst du dann wünschen? Gibt es noch irgendwas? Also es läuft ja anscheinend gut, ihr seid zufrieden mit dem Projekt, außer gutes Wetter natürlich oder passendes Wetter. Irgendwas, was noch verbessert werden kann oder wo man noch weiter gehen kann? Noch mehr Bier mit eurer Gerste vielleicht?
Ja, da mit dem mehr Bier, das ist die Sache von der Brauerei, wie die einen die Absätze also quasi vergrößern können. Was wir einen großen Wunsch haben jetzt oder was wir mir jetzt vielleicht wahrscheinlich auch, ich sag mal, nächstes Jahr durchsetzen werden, dass wir einfach von der Sommergerste auf die Wintergerste wechseln. Sei dort so, dass die Wintergerschen einfach im Herbst die Aussaat eigentlich meistens, also zu 90% unproblematischer ist, weil man eigentlich die Zeitspanne ein bisschen größer ist, weil man einfach da einfach von Ende September bis Mitte Oktober und die Herbst sind bei uns eigentlich in der Regel relativ trocken. Also das ist die Wahrscheinlichkeit, und man muss sich vorstellen, man kommt von warmem Boden, von Sommer her, kommt man dann zum Anbauen und im Frühjahr ist es so, dass man der Baum erst warm werden. Und die trocknen halt dann früher in der Regel langsam ab, gerade wenn die Witterung nicht optimal ist. Und mit der Wintergerschen ist es halt definitiv so, sie ist langwüchsiger, also quasi sie wird von der Stroh her länger, hat durch diese Ungradunterdrückung eine größere, das wo man bei der Sommergerste eben schwierig ist, weil die Sommergerste wirklich zur Ernte nur noch vielleicht 30 cm hoch ist, also oder 35, weil die einfach so kurzstrohig züchtet worden ist für den konventionellen Bereich. Weil da nur aufs Korn geschaut worden ist.
Und die kommen nicht mehr auf, wir züchten jetzt.
Das werden sie nicht machen, weil die Bio-Braugärschen Bedarf an Sackgut im Verhältnis so wenig ist, dass eigentlich die Sortenzüchter eigentlich nur für konventionellen Bereich züchten und dann wird wieder auskristallisiert, ob sie die Sorte auch für den Bio-Anbau eignet.
Woran liegt es dann, dass jetzt nicht von Haus aus Wintergärsten verwendet wird?
Braugärste ist von Haus aus seit mindestens, seit 50 Jahren nur Sommergärste irgendwo geworden. Und Winterbraugerste ist eigentlich nicht züchtet worden. Da geht es um Enzyme, was das Korn hat, das wo das Bierbrauen positiv beeinflusst. Und die normale Wintergerste hat das nicht.
Ach so.
Oder zu wenig.
Und also für die Brauer ist die Sommergerste praktischer.
Weil es ist besser. Weil es das Bierbrauen auf alle Fälle, ich mag jetzt nicht sagen, einfacher. Das ist halt einfach, da ist die Südzücht worden, die Enzyme eine. Dass das Bierbrauen sehr gut geht oder das Bier geschmackvoll wird. Und da ist eigentlich die Wintergerste total vernachlässigt worden von dem her. Und die sind jetzt aber so weit, dass es die Sortenzüchtungen auf die Wintergärschen auch gibt für Braugärschen. Und das ist jetzt so weit, dass wir das jetzt dann auf alle Fälle probieren konnten. Mhm. Wir haben uns eigentlich einig, wir Braugärschen bauen, dass wir das wollen. Und ich hoffe, dass wir es ab nächsten Herbst, nächstes Jahr im Herbst, die erste Winterbraugärschen anbauen und dann im Jahr 27 dann Winterbraugärschen dreschen.
Es ist nicht nur so, dass dieses ganze Braugersten-Thema jetzt beim Hans natürlich fest verankert ist, sondern das geht eigentlich schon in die nächste Generation weiter. Bei mir ist jetzt nämlich nur die Jasmin. Du bist die Tochter und Hofnachfolgerin.
Ja, kann man so sagen.
Servus.
Servus.
Ist für dich ganz klar, das machen wir so weiter oder wie stehst du da dazu? Bist du da schon voll dabei auf dem Feld?
Ja, ich bin da schon voll dabei jetzt. Ich arbeite Vollzeit daheim und mir ist das Projekt auch ganz wichtig. Einfach mir ist die Regionalität da total wichtig von den Bauern. Dass einfach unsere Produkte regional vermarktet werden, das ist schon ein wichtiger Aspekt für mich.
Das heißt, für dich war auch immer klar, Hofnachfolge mache ich auf jeden Fall?
Nicht immer, aber es hat sich so rauskristallisiert.
Was ist für dich das Schönste an dem Job?
Ja, vieles eigentlich. Vor allem die Vielseitigkeit, die ist ganz spannend. Ich mag die Viecher brutal gern. Ich bin aber auch brutal gern auf die Maschinen. Also ich tue sehr gern Bullock fahren. Es macht mir Riesenspaß. Also einfach die Vielseitigkeit.
Wenn wir jetzt mal nur mal kurz auf die Braugerste zu sprechen kommen, was haben denn da so Aufgaben, was müsst ihr so unter der Zeit machen? Weil man baut es natürlich auch, das ist klar, irgendwann wird es geerntet, aber muss man da auch oft zwischendurch mal nachschauen, was fallen da so für Arbeiten an?
Ja, die Kontrolle ist natürlich schon auch wichtig, dass man immer wieder schaut, wie es der Braugerschen geht. Und natürlich auch das Adelfahren ist auch wichtig. Und bei der Ernte ist es wichtig, man hat die Strohernte dann natürlich auch noch und dann natürlich wieder das Herrichten für die neuen Kultur dann. Das ist natürlich dann auch wieder dabei. Also es ist ein stetiger Kreislauf.
Hast du irgendein Thema, wo du sagst, das darf ich gerne noch irgendwann mal umsetzen oder angehen?
Ja, es gibt immer Sachen, die man geplant hat. Das bringt aber alles die Zukunft.
Sehr gut. Ja, vielen Dank und schön, dass du so mit dabei bist.
Ja, gerne.
Hans, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ihr bereut es nicht, dass ihr damals von Anfang an gleich mit dabei wart und du jetzt Bio-Braugerstensprecher bist und immer noch überzeugt
davon. Nein, ich habe das noch nie bereut und ich hoffe, da ist er nie bereut. Nein, es ist ein schönes Projekt, muss man ganz ehrlich sagen. Und das, wo 100% nur der Hund läuft, sagt man so. Weil sonst konnten sie ja das Bier nicht so original brauen, wenn wir uns nicht so einig waren, wir Braugersten bauen.
Ja, sehr schönes Beispiel. Also vielleicht ist ja jetzt die ein oder andere Region auch inspiriert, mal ein bisschen einzusteigen ins Bio-Braugerstengeschäft mit lokalen Brauereien zusammen. Vielen, vielen Dank, Hans Empel.
Bitteschön.
Alles Gute weiterhin und ich freue mich dann schon, wenn das nächste Bier wieder, wieder bereit ist.
Danke. Dankeschön.
Ja, jetzt haben wir schon so viel über dieses gute Bio-Bier geredet, das hier in der Schlossbrauerei Stein dann rauskommt mit dieser ganzen Bio-Braugerste. Jetzt habe ich natürlich nur kurz vorbeischauen müssen. Und ich freue mich ganz besonders, dass bei mir jetzt sitzt der Tobi Hess, der Braumeister. Servus.
Servus, grüß dich, Hefe.
Die Schlossbrauerei Stein ist ja ganz eine besondere. Man hört es schon am Namen. Was ist denn so die Geschichte von dem Haus oder dem Anwesen?
Ja, ist schon eine etwas ältere eingesetzte Brauerei aus dem Jahr 1489. Und das Besondere ist halt einfach, ja, die Lage, das ganze Ensemble. Also es ist wirklich eine sehr besondere Brauerei.
Also wenn man jetzt jemand das nicht sieht, wir sitzen ja quasi gerade direkt da, wie schaut es denn aus? Schreib's mal. Man fährt zu, wa?
Man fährt zu, sieht die Felswand mit der Burg obendrauf. Am Fuße des Felsens ist dann quasi die Brauerei eingebaut, mit Felsenkeller, also in den Fels hineingeschlagen, wo die Lagertanks drin sind. Mhm. Da reift dann unser Bier und das ist halt eben das untere Schloss noch da. Dann ist das Internat noch da und dann haben wir unsere Wasserkraftwerke. Den Mühlbach haben wir da, der von der Traun ausgeleitet wird.
Alles, was man braucht.
Ja, genau. Und ringsherum halt auch viele Wiesenwälder, wo halt auch noch das ein oder andere Fleckerl zur Brauerei gehört.
Wie typisch ist denn das oder eben auch untypisch, dass so nah die Braugerste für das Bier angebaut werden kann?
Es war früher, vor vielen, vielen Jahren war das ganz normal. Dann ist das mit der Industrialisierung natürlich irgendwann einmal, hat sich alles zentralisiert, dann hat es große Metzereien gegeben, dann ist das alles einmal eingeschlafen. Also bei uns wurde bis, meines Wissens, bis Ende der 70er Jahre noch Malz selbst gemacht. Mhm. Da haben wir ja unten haben wir ja noch die Tennen. Wir haben da noch das Metzereigebäude, da ist auch noch die Darre drin. Und das ist halt irgendwann einmal ausgelagert worden. Also früher haben halt einfach Brauereien auch meistens ihre eigene Mälzerei dabei gehabt und entsprechend halt dann um die Brauerei auch ihre Braugersten bauen.
Wie viele verschiedene Biere gibt es jetzt bei euch und wie viele davon sind tatsächlich schon Bio-Biere?
Bio-Biere haben wir unseren Zwickel, ein Heinz von Stein hat der früher geheißen, dann eben Zwickel alkoholfrei, Weißbier hell-dunkel, Weißbier alkoholfrei und dann halt unsere konventionellen halt noch Almbier, Pils, helles Export, dann haben wir bei Neine. Und dann werden noch halt so diese Saisonbiere als Märzen, Adventsbier, Efe. Ja.
Wird das von den Leuten auch positiv angenommen, dass sie sagen, ah, schau, die haben ein Bio-Bier?
Auf alle Fälle. Also bei uns ist halt, wir haben ja noch diese, sage ich jetzt mal, Besonderheit, dass bei uns alkoholfrei auch gleich Bio ist, weil Trend geht einfach immer mehr zu alkoholreduzierten beziehungsweise gleich alkoholfreien Bieren. Ja. Und da haben wir halt dann gleich als Bio auch noch dabei.
Ja, also. Super. Gibt es denn bei der Bio-Braugerste jetzt besondere Herausforderungen beim Brauen oder braut sie die genau wie jeder andere auch?
Im Grund genommen heißt es ja, also die hat eine längere Vegetationsphase. Kornfüllungsphase ist ein bisschen mühseliger, dann durch das verschieben sich manchmal die Verhältnisse quasi die Kornhülle zur Kornfüllung, dadurch halt dann wieder Eiweiß zu Stärkeverhältnis. Muss man schauen, was dabei rauskommt. Wir haben ja, wie gesagt, schon einen Versuch am Laufen. Den werden wir dann nächstes Jahr dann einmal verbrauen. Und man kann aber dann gegenwirken. Also die Mälzerei, die kann dann schon eine andere Vermelzung dann durchführen, dass die Enzymaktivität kann da ein bisschen steuern, die wir halt dann im Sudhaus wieder brauchen. Und dann können wir im Sudhaus halt dann auch wieder über unsere Maischprogramme, Temperaturen, Zeiten etc., können wir da wieder Einfluss drauf nehmen und das halt dann wieder glatt bügeln.
Also das heißt, man muss halt einfach aufmerksam sein.
Ja.
Und dann haut schon hin.
Wie gesagt, das gehört Analysen gelesen und interpretiert und dann halt die Rezepte und Programme drauf abgestimmt. Und dann sehe ich da jetzt halt kein großes Problem.
Jetzt mal kurz wirklich zu Zahlen, Daten, Fakten. Wie viel Bio-Braugerste verarbeitet ihr und wie viel Bier kommt dann da raus?
Also wir haben um 300 Tonnen Braugersten haben wir jetzt das letzte Jahr quasi geerntet von unseren ganzen Bauern. Wir haben um die 20 Bio-Braugerstenbauern. Daraus sind dann so um die 240, 250 Tonnen Bio-Braumalz geworden. Und da draus kann man jetzt nicht ganz genau sagen, weil wir haben um die 20.000 Hektar Getränk. Mhm. Weil wir haben jetzt zum Beispiel im alkoholfreien Radler, ist jetzt auch unser alkoholfreies Hels drin. Das ist ja wieder 50-50. Mhm. Ja.
Aber so ganz grob?
Ja, so um die 20.000 Hektar an Getränk, Bio, kommt raus. Wobei das Radler ja nicht einmal Bio ist, obwohl der Bieranteil mit Bio
aber Bier das andere halt dann nicht.
Richtig.
Das heißt, es ist eigentlich noch mehr Bio in die Biere, wo es nicht draufsteht teilweise, oder in die Mischgetränke, wo es nicht draufsteht,
wir kann haben, auch
Bio drin sein.
Ja, also wir haben es tatsächlich so, dass wir am Anfang der Malzkampagne quasi, wenn wir wissen, wie viel Malz wieder zu erwarten ist, also nach der Erntezeit, jetzt dann, wissen wir noch, ist noch Ernte 24 Bio-Braugersten da, dann kommt die teilweise auch ins Konventionelle rein. Also auch im konventionellen Steinerbier
kann es passieren, dass mal Bio drin ist.
Um Gottes Willen, ja.
Du, jetzt abgesehen davon, dass natürlich die Wege viel kürzer sind als bei anderen Sachen, was ist denn so für euch jetzt so das Besondere an der heimischen Bio-Braugerste?
Der Grundgedanke, halt, darf ich mal sagen, aus der Region für die Region, das ist jetzt einmal der Hauptgedanke und halt einfach das Hand in Hand arbeiten, würde ich jetzt einmal sagen.
Dass du die Leute wirklich kennst.
Du weißt, wo das Getreide herkommt, du weißt, wer es macht, du weißt, wie es gemacht wird, du weißt, wie es weiterverarbeitet wird. Und dann schließt sich halt der Kreis irgendwann einmal, wenn halt quasi unsere Landwirte halt dann zu uns kommen und sich ihr Deputat abholen, da wo halt dann eine Draht drin ist.
Deputat heißt das?
Nennen sie mir, ja.
Ja, das ist aber für dich ist es auch schön, dass du genau weißt, das wächst da im Endeffekt ein paar Kilometer weg.
Ja, es ist auf jeden Fall eine aufregende Geschichte und man lernt halt auch viel dazu. Also die Sache auch mal aus der Sicht der Landwirte zu sehen, es ist nicht so einfach. Dann machen wir einen Sortenwechsel, probieren wir mal Winterbraugersten aus, machen wir dies, machen wir das. die alle dann auch wieder unter einen Hut zu bringen, das ist halt dann auch eine witzige Geschichte. Ja. Aber nein, das macht mir Spaß.
Du hast gerade die Winterbraugersten angesprochen, da haben wir vorher auch schon drüber geredet. Warum ist denn die ein bisschen schwieriger zu verarbeiten? Habe ich nämlich gehört, oder stimmt das gar nicht?
Zum Verarbeiten darf ich nicht einmal sagen. Mit einer Winterbraugersten kannst du genauso ein gutes Bier machen. Mhm. Ja. Die Lehrmeinung war halt einmal vor 25, 30 Jahren sowas, hat es halt geheißen, nein, zweizeilige Nicken, die Sommergerste brauchen wir, weil alles andere ist ein Schmarrn. Und das hat sich halt einfach auch überholt.
Ja. Ah ja, aber dann weißt du ja quasi, wenn der Wechsel wirklich vollzogen wird, warst du bereit für die Winterbraugerste?
Ich persönlich voll. Beziehungsweise haben wir schon gemacht. Wir haben jetzt Ernte 25, da haben wir jetzt mit 3 Biolandwirten, die haben jetzt Winterbraugersten angebaut. Und dann werden wir wahrscheinlich so im ersten Quartal 26, werden wir die dann mal vermetzt da haben. Und dann fahren wir mal ein paar Versuche.
Jetzt ist ja inzwischen schon über 10 Jahre her, dass dieses Projekt jetzt auch mit Unterstützung natürlich von der Ökomodellregion gestartet ist. Ihr wart da sofort mit dabei, habt sofort gesagt, das klingt gut. Kann man sagen, dass ihr da so ein bisschen Pioniere wart auf dem Gebiet, dass ihr so auch der Ersteren wart, die gesagt haben, hey, das probieren wir einfach?
Wir, ja, also das war ja vor meiner Zeit. Ich bin ja jetzt seit 3 Jahren da. Aber so wie ich das wahrgenommen habe, quasi erst aus 20 Kilometer Entfernung damals, muss ich schon sagen, dass der Steiner da schon ziemlich weit vorn dran war.
Und sich was traut hat vielleicht auch.
Ja, und halt einfach so, sage ich jetzt mal, back to the roots mäßig, einfach um einen Kirchturm die Landwirte mal angehört hat, ob die nicht produzieren wollen. Und das ist ja schon eher zwei Jahrzehnte her. Da ist ja teilweise das Malz aus Frankreich gekommen. Mhm. Und naja.
Muss halt eigentlich nicht sein.
Mm-mm.
Sehr gut.
Sehe ich genauso.
Tobi, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Schön, dass wir da sein dürfen. Das Schöne ist natürlich, wir haben jetzt natürlich auch Bier vor uns stehen, weil ihr auch so tolle alkoholfreie Biere habt, die man auch hier schön während der Arbeit genießen kann. Alles Gute weiterhin für die Brauerei.
Dankeschön.
Ganz viele gute Biere und natürlich auch Bio-Biere. Und ich glaube, für dieses Jahr kann man ja sagen, ist auf jeden Fall genügend Bio-Braugersten da, weil die Ernte ist gut gelaufen.
Ja, die Ernte von diesem Jahr ist ja fürs nächste Jahr. Mhm. Aber ja, entgegen den Erwartungen ist halt die, sagen wir mal so, die Sortierung, die Korngröße ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Spuckt uns halt wieder ein bisschen so in die Suppe, so, weil wir gemeint haben, wir machen jetzt dann einmal einen Sortenwechsel von der Varietät, was wir anbauen. Und jetzt haben wir wieder ein Jahr, wo es jetzt wieder
so super ist.
So super, auf jeden Fall besser wie üblicherweise. Ja, da wird wahrscheinlich der eine oder andere wieder mal ins Schwanken kommen. Sollen wir es jetzt wirklich wechseln oder auf was Neues gehen oder dabei bleiben? Mhm. Schauen wir mal, weil jetzt. Aber es ist ganz gut gegangen und da bedanke ich mich auch recht herzlich bei unseren Landwirten.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Genau.
Danke dir.
Bitte, Evi, schön, dass du da warst.
Sehr gern.
Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich Zentrale Aufgaben.